Eine Produktion von Haus 1.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. Januar 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Freihandel.
Illegaler Migration.
Teilzeit.
KI an Universitäten.
Dem Sozialstaat.
Einer Terrororganisation.
Dem Börsenticker.
Shamjaf zu Bonaire.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Fange mit der skurrilen Nachricht an, wenn's recht ist. Und die kommt diese Woche aus Manchester in Großbritannien. Und zwar hat dort ein Zweijähriger einen Guinness-Weltrekord aufgestellt und dann gleich noch einen.
Im Einscheißen oder was?
Was den Jungen, der Jude Owens heißt, zum jüngsten Menschen macht, der schon zwei Guinness-Weltrekorde aufgestellt hat.
Im Einscheißen und ein Pinkeln, ja. Entschuldigung, ich bin zweijährig.
Zweijährige kennt man halt aus dem Supermarkt und die liegen schreiend auf dem Boden oder irgendwie.
Vielleicht
so,
hat er darin jetzt so einen Rekord. Also, oder was machen Zweijährige? Die kleben, die müffeln.
Die spielen im Sandkasten.
Genau.
Ja. Also, nee, was macht Jude Owens? Jude Owens spielt gerne Snooker. Das musste ich auch nachgucken, was Snooker ist. Das ist eine spezielle Variante von Billard. Man spielt das auch auf einem speziellen Tisch. Das ist dann ein Snookertisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man einen speziellen Tisch, weil der Tisch irgendwie anders, eine andere Größe hat. Und es gibt unterschiedlich viele Kugeln im Snooker und im Billard. Also, wer das jetzt alles genauer wissen will, ich habe da mal den Wikipedia-Artikel zu Snooker in den Shownotes verlinkt. Jedenfalls, dieser kleine Junge, Jude Owens, ist ein Snooker-Genie. Und das Witzige ist, es gibt dann auch so Bilder, wie er das spielt. Der ist halt eigentlich viel zu klein, um überhaupt irgendwie ordentlich neben diesem Tisch zu stehen und diese Kö zu halten. Und der liegt halt auf dem Tisch. Also während er das spielt, liegt er auf dem Tisch, so halb drauf. Ja. So, jetzt zu seinen Rekorden. Der erste Rekord ist im Alter von 2 Jahren und 261 Tagen einen erfolgreichen Doppelsnookerstoß geschafft zu haben. Und im Alter von 2 Jahren und 302 Tagen einen Bandenstoß erfolgreich ausgeführt zu haben. Und ich würde sagen, Glückwunsch.
Weiter so. Wir haben das Kind auf den Tisch gelegt, dem so ein Kö in die Hand gedrückt und einfach mal abgewartet, was passiert, oder? Und dann ist zufällig was passiert und das haben sie dann deklariert, als das Kind hat willentlich und
du sprichst
gezielt.
Laut aus, was ich mir auch als erstes gedacht habe, aber nicht so böswillig sein wollte, das zu unterstellen. Sondern wir haben es ja natürlich mit einem Genie zu tun.
Natürlich.
Und der hat noch Großes vor sich.
Wunderkind.
Ja, absolutes Wunderkind.
Der Freihandel ist ja eins der Themen dieser Tage und auch eins der Themen, die ich ganz gerne bearbeite. Es gibt noch einen Nachtrag zum Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, der ja unter anderem unter Zuhilfenahme der Grünen verzögert worden ist. Also die
nicht Zuhilfenahme der Grünen. Die Grünen haben es ja eingebracht, oder?
Also. Bitte? Das Freihandelsabkommen?
Nee, diese Abstimmung im Parlament, im EU-Parlament haben die Grünen eingebracht. Also sie haben es aktiv verhindert unter Zuhilfenahme der Rechten. So rum könnte
okay,
man es
so
vielleicht
rum,
formulieren.
Ja, okay.
Wobei sie das
ja
nicht absichtlich gemacht haben.
Genau. Jedenfalls hacken jetzt alle gerne auf den Grünen rum.
Du
weil
auch?
Alle, ja, ich auch, weil wir natürlich alle angenommen hatten, dass die Grünen ein bisschen anständiger sind als die Rechten. Aber darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Es gibt einen Nachtrag und dieser Nachtrag ist ein Kommentar von einem unserer Hörer, das ist der Political Economist, der sagt, ich zitiere das einfach, weil zusammenfassen würde ich es genauso lang. Paradoxerweise dürfte sich die Abstimmung der Grünen und die öffentliche Reaktion sowohl für den Freihandel als auch auf die langfristige Positionierung zum Thema Handel der Partei positiv auswirken. Zum einen hat es dafür gesorgt, dass das Abkommen vorläufig und damit schon früher in Kraft gesetzt wurde, als geplant war. Schließlich wollte man noch die ausstehende separate Annahme des Abkommens durch das Parlament abwarten. Zum anderen hat sich nun die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Abkommen im Parlament überhaupt durchkommt, da die deutschen Grünen dem nun zustimmen werden. Das war vorher noch nicht sicher, im Gegenteil. Darüber hinaus, und das ist das Spannende, ist eine grundsätzliche Verschiebung, Anpassung der Grünen bei ihrer Positionierung zur Handelspolitik erkennbar. Ein meines Erachtens wichtiger Schritt, wo die Grünen mal wieder alte ESO-Positionen abstreifen. Deswegen glaube ich, dass Mercosur sogar ein Kosovo-Moment der Grünen bei dem Thema werden könnte. Auch damals hatten die Grünen nach dem Einschlag des Vorschlagshammers der Realität eine weitreichende Positionsveränderung vorgenommen, von der sie aber heute weiterhin profitieren. Derzeit sind sie im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik die Partei mit der größten Glaubwürdigkeit. Am Montag haben sie nun im Bundesvorstand einen Beschluss pro Handelsabkommen gefasst.
Ja.
Interessant. Vielleicht sehen wir da tatsächlich die Normalisierung der Grünen.
Jetzt erst?
Ja, immerhin.
Naja, also
wie heißt das? Lange Bretter bohren still. Nee, dicke Fässer haben Kronen im Gesicht.
Ja.
Was lange währt, wird endlich gut.
Naja, ich bin ja immer noch skeptisch und finde es aber ganz gut, weil eigentlich, was die Grünen vor allem durchgesetzt haben mit diesem Ding, ist ja, dass das geprüft werden muss, ob das vereinbar ist mit den verschiedenen Richtlinien und Werten der EU. Und ich halte das eigentlich für eine Selbstverständlichkeit, weil ja eine der großen Sorgen war, dass zum Beispiel was Umweltschutz, was die Rechte der Indigenen, also Menschenrechte angeht, das Ganze vielleicht eben nicht den Standards entsprechen könnte. Also insofern würde ich sagen Win-Win, oder?
Zumindest sieht es danach aus. Ob es das wirklich wird, werden wir dann sehen. Wie lange ist Kosovo her?
98.
Bleiben wir beim Freihandel. Es gibt ja noch ein Freihandelsthema diese Woche und das ist der Freihandelsvertrag oder das Freihandelsabkommen mit Indien. Da haben wir 20 Jahre dran verhandelt und diese Woche ist dann von der Leyen nach Indien und hat mit Modi, dem indischen Ministerpräsidenten, unterzeichnet, dass sie dieses Freihandelsabkommen gerne haben wollen würden. Also das Abkommen selber ist noch nicht unterzeichnet, es gibt einen längeren Prozess, bis sowas in Kraft tritt, das dauert auch noch einige Jahre. Aber immerhin, was sie vorhaben ist, sie wollen Zölle senken und zwar für 90% der EU-Exporte. Die sollen gesenkt werden oder sogar teilweise abgeschafft werden. 30% der EU-Zölle auf indische Waren sollen abgeschafft oder gesenkt werden. So ein paar sensible Bereiche haben sie ausgelassen, so im Agrarsektor, Rindfleischhandel zum Beispiel, der wird nicht liberalisiert, wo ich dann gedacht habe, was? Indien, Rindfleisch,
ja.
Jetzt haben die nicht genau, man hat ja so ein Bild im Kopf,
ja.
Oh, die heilige Kuh.
Ja.
Ja. Nee. Indien ist einer der größten Rindfleischproduzenten der Welt.
Och.
Ja, die importieren kein Rindfleisch, aber die exportieren wie Hulle.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Ja.
Interessant, ja.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Das ist so ein bisschen wie die Norweger, die ja so grün sind und tolle Klimapolitik machen, aber an alle anderen Gas liefern.
Ja. Und darum die Rente durchhaben. Und zwar als Land. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja.
Es wird davon ausgegangen, dass die indischen Exporte in die EU um 41% steigen können. Und die EU-Exporte nach Indien um 65% steigen können. Das ist alles nicht wenig. Am meisten profitieren Deutschland, Frankreich, Italien, also die großen Industrienationen eigentlich, die auch halt viel produzieren, viel exportieren. Bei uns sind es insbesondere der Maschinenbau, Elektroausrüstung, Autoindustrie, also vor allen Dingen die Pkw-Zulieferer, Chemieindustrie, Alkohol. Das haben sie ja, ist separat als Profiteur, kommt das immer wieder raus, wenn du irgendwo nachliest.
Interessant.
Und sogenannte unternehmensnahe Dienstleistungen.
Unternehmensnahe Dienstleistungen?
Genau. Ja, und das ist so Steuerberater,
IT-Dienstleistungen. Haben wir das nicht von den Indern?
Also, ich habe schon gedacht, ich sag's dir.
Die haben so viele Stereotype im Kopf, was?
Ja, demnächst, also, weil auch da gehört auch so IT-Dienstleistungen dazu. Das heißt, demnächst werden deutsche Scammer in Indien die Leute abzocken.
Ja, ist nur fair.
In Indien profitiert Textilindustrie, Pharmaindustrie und eben auch IT-Dienstleistungen. Also muss man sich da mal angucken, wie da die Arbeitsteilung dann am Ende aussieht. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft hat ein bisschen dran rumgerechnet. Die gehen davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in beiden Volkswirtschaften, also EU und Indien, um 0,12% steigt davon. Bilaterale Handel um über ein Drittel zunimmt. Außerdem strategische Diversifikation. Das ist eigentlich das Interessante da, weil Indien hat natürlich hohe US-Zölle jetzt gerade.
Ja.
50%, weil Indien ja Öl aus Russland kauft. Und das kostet Indien, also alleine diese US-Zölle gerade, kosten Indien 1,5% BIP, was schon echt krass ist.
Das ist hart.
Ja, gleichzeitig ist es für uns wieder ein gutes Ding, weil wir uns ein bisschen unabhängiger von China machen, weil ein Teil von Indiens Importen von China zu den Europäern umgeleitet wird. Vermutlich wird Indien zwischen 5 und 10% weniger aus China importieren, aber dafür dann mehr aus der Europäischen Union, wenn dieses Abkommen dann irgendwann mal in Kraft ist. Es ist natürlich alles Modellierungen aus den bestehenden Zahlen, die wir so haben. Ja, Indien sichert sich gegen US-Zölle ab. Wir hedgen sozusagen, weil wir unsere Exportmärkte diversifizieren. Ja, wir schützen uns gegen zu viel Druck aus anderen Richtungen. Also reduzieren damit die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten so ein bisschen. Wir schicken, was auch wichtig ist, ein Signal der grundsätzlichen Offenheit. Wir sind ein bisschen weniger abhängig von China. Wir zeigen, wie es so schön heißt, Commitment, was die regelbasierte Ordnung und Freihandel und sowas angeht. Und das ist derzeit, wie ich finde, eine der wichtigsten Sachen, die wir machen können. Einfach nur sagen, hier, diese alte regelbasierte, das, was wir als Westen bezeichnet haben immer, das ist im Prinzip ein sehr, sehr gutes Ding, auch wenn wir es oft falsch behandelt, falsch verstanden haben, so wie Carney, der kanadische Ministerpräsident, ja in Davos gesagt hat, finde ich es trotzdem sehr, sehr wichtig, so gut wie möglich das Signal zu senden, ey, wir halten daran, wir wollen daran festhalten, macht mit, hier, Koalition der Willigen, Friendshoring, wie auch immer man es nennen mag. Was parallel dazu passiert ist und was gar nicht so groß berichtet worden ist, die haben außerdem noch eine Verteidigungspartnerschaft unterschrieben, die EU und Indien, die Security and Defense Partnership heißt das Ding. Da geht es um maritime Sicherheit, Cyberabwehr, Terrorbekämpfung, Weltraumsicherheit.
Das finde ich fast noch den spannenderen Teil in dem Ganzen, muss ich sagen.
Eigentlich ja, ne? Technologieaustausch, das auch um Indien von Russland und von China wieder ein bisschen wegzubewegen.
Ja, weil, eben. Ne?
Man darf nicht vergessen, China hat auch ein demografisches Problem. Indien hat kein demografisches Problem. Wenn du so guckst, sieht es momentan sehr danach aus, als wäre Indien die aufstrebende Macht, während China gerade damit kämpft, sich da zu halten, wo es gerade steht. Passt gut zum Ausfall der Vereinigten Staaten, habe ich schon gesagt. Kann man auch viel lesen und hören in vielen Berichten. Ist aber jetzt keine unmittelbare Reaktion auf die Vereinigten Staaten, weil wie gesagt, wir haben schon seit 20 Jahren verhandelt. Was ist aber sicher, ich kann mir vorstellen, dass die USA den Abschluss jetzt schön beschleunigt haben.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Und ist, wie gesagt, auch nicht abgeschlossen. Die Verhandlungen sind durch. Es gibt ein Papier zum Präsentieren. Das gibt es demnächst auch in seiner ganzen Herrlichkeit. Es ist noch nicht komplett veröffentlicht worden. Und das ist schon mal gut, weil was man schwarz auf weiß besitzt,
das gibt's wirklich.
Kann man getrost nach Hause tragen. Du hast deinen Faust nicht gelesen, ne?
Ja, doch, aber es ist halt auch schon, wann war das? 2002 war mein Abi. Wir hatten Faust im Abi.
Okay, ich hab's mehr oder weniger auswendig gelernt und darum ist das ein bisschen was ist hängen geblieben. Wir haben das mal wir haben den Faust als Theaterstück, die Schultheater AG aufgeführt damals.
Ja, dann hast du natürlich krasse Startvorteile mir gegenüber.
Genau. wenngleich meine Rolle jetzt nicht Faust oder der...
Ja, trotzdem, man kann ja die Texte der anderen auch immer so ein bisschen...
Ja, genau. Und das macht die Kommissionspräsidentin halt jetzt. Die besitzt es schwarz auf weiß und trägt es jetzt getrost nach Hause.
Ja, die hat auch schön gegrinst in die Kamera.
Ja, allerdings. Also alle waren wirklich sehr, sehr froh. Ne? Also jetzt als nächstes passiert dann halt, das ganze Ding wird jetzt nochmal juristisch überprüft. Dann wird es übersetzt in alle EU-Sprachen. Der Rat muss das genehmigen, das muss unterzeichnet werden, da muss das EU-Parlament das ratifizieren, Indien muss es ratifizieren, der Bundestag und alle nationalen Parlamente. Sie würden gerne, dass es noch dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr in Kraft tritt. Mhm. Dann hast du die nationalen Umsetzungen, jada, jada, jada.
Trotzdem, ja.
2030, sag ich mal.
Wirklich? So?
Ja, ist so zumindest, was man so an Prognosen liest. Also bis 2030 funktioniert das Ding.
Okay.
Ja, gucken wir mal. Also, es ist ganz schön lang. Einerseits, andererseits, so ist es halt. Also mir wäre es auch lieber, man könnte das irgendwie so per Ordre de Mufti durchsetzen, aber dann hättest du halt amerikanische Verhältnisse und die willst du halt vielleicht auch nicht haben.
Ja, das stimmt. Als du vorhin so Textilindustrie gesagt hast, also wo sich die Inder freuen, was da wahrscheinlich sehr stark sein wird, da habe ich so gedacht, ach Mensch, es wäre schon schön, wenn wir gleichzeitig noch diese Lieferkettenrichtlinie in der nicht abgeschwächten Form hätten, weil das ist so ein bisschen, was mich...
Absolut, aber dann hätten wir das wahrscheinlich nicht unterzeichnet gekriegt.
Warum?
Weil Indien hätte sagen können, nee, das machen wir nicht mit. Weil Glaub Indien diese Richtlinie nicht einhalten können würde.
Indien muss ja die Richtlinie nicht, aber wir beuten ja die aus. Also wir beuten ja die ArbeiterInnen dort aus oder auch bei Mercosur das Gleiche. Ne? Also was war das, 2 Millionen Kinder arbeiten in der Schokoladenfabrik. Nicht Fabrik, wie heißt es denn?
Industrie, Kakao, Landwirtschaft. Kakaoplantage.
Genau. Also solche Sachen ich würde mich wohler fühlen, wenn wir da halt klarere Regeln hätten, dass dann jetzt nicht alle europäischen Konzerne und Riesen das irgendwie, ja,
ich mich auch.
Können. Aber, ja.
Aber, ne? Also stimmt, die Inder hätten es unterzeichnet, die Europäer hätten es wahrscheinlich eher nicht unterzeichnet,
warum?
Weil die europäische Industrie hätte sagen können, das können wir nicht ein, das geht nicht, und dann hätte es wieder Lobbyterror gegeben
und. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich
die
wirklich
Industrie
nicht.
Die Industrie will das nicht.
Die will das Lieferkettengesetz nicht, aber oder die Lieferkettenrichtlinie, aber sie war ja schon da. So. Und das ist das Problem, was ich damit. Sie war ja da und es hätten sich auch alle dran halten müssen und es hätte auch weiterhin dieses Abkommen gegeben. Ich sehe den Zusammenhang, den du gerade aufmachst, nicht, dass da irgendjemand jetzt nicht unterschrieben hätte, ehrlich gesagt. Naja, egal.
Mal drüber nachdenken. Kann sein, dass du recht hast, ja. Was wir nicht vergessen dürfen dabei, dass da verhandeln oder haben zwei Demokratien miteinander, 2 Milliarden Demokraten betrifft das. Ja? Auch wenn das gerade Indien nicht die funktionalste Demokratie ist, die wir so kennen, und Modi Indien auch nicht wirklich an einen der Blöcke wirklich binden will. Ne? Der kungelt mit China, der kungelt mit Russland, der kungelt mit der EU, jetzt der kungelt auch, wo er kann, mit den Amerikanern und.
Der hat autokratische Züge auf jeden Fall.
Ja, absolut. Da gibt es noch mehr Punkte, wo man dann auch noch gucken muss. Also wenn du Zölle auf Industrieprodukte aus Indien senkst, kann es halt für die hiesige Industrie interessant werden, die Produktion nach Indien verlagern, wo dann die Umweltstandards, Arbeitsschutzstandards weniger bedeuten. Was vielleicht auch ein Argument hätte sein können gegen die Lieferkettenrichtlinie, dass sie sagen, dann lohnt es sich ja, dass wir da hinziehen, wo wir die sowieso nicht mehr beachten müssen. Und ziehen dann jetzt halt um. Also ja, ein bisschen Geduld müssen wir noch haben, gucken, was alles in diesem Handelsabkommen dann am Ende steht. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir unsere Importstandards bei diesen nicht-tarifären Handelshemmnissen, das Chlorhühnchen, also,
ja.
dass wir da unsere Importstandards senken müssen, davon gehe ich nicht aus. Darum scheint es auch relativ ruhig geblieben zu sein, insbesondere bei der Landwirtschaft. Zumal wir Rindfleisch ja auch nicht von den Indern billiger dann kriegen werden.
Das war ja ausgenommen.
Ich habe mal geguckt, in den FAQ der EU-Kommission steht der Satz oder die Sätze: Das Abkommen enthält ein spezielles Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung, das den Umweltschutz verbessert und den Klimawandel bekämpft, die Rechte der Arbeitnehmer schützt, die Stärkung der Rolle der Frau unterstützt, eine Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit in handelsbezogenen Umwelt- und Klimafragen bietet und eine wirksame Umsetzung gewährleistet.
Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein, ehrlich
das
gesagt.
Ist, genau, das ist mehr als nichts. Ja. Also für mich klingt es prima, sag ich mal, weil, ne, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, Freihandel klingt für mich immer prima. Und die Unwägbarkeiten des Freihandels scheinen einigermaßen gut abgefedert zu werden mit diesem Ding. Und das passt super, weil ich ihn eben erwähnt hatte, Carney, also dem Ministerpräsident von Kanada und seine Rede in Davos, prima zu dieser Idee, die er da formuliert hat, des wertebasierten Realismus. Wo du ja in einem privaten Gespräch gesagt hast, ja, da kann man ja alles reininterpretieren. Ja, genau. Ja, du guckst dir halt an, was sind meine Werte? Wie stellt sich die Realität dar? Wie viel davon kriege ich irgendwie deckungsgleich? Kann ich das unterschreiben oder kann ich das nicht unterschreiben? Und da kann man halt ganz gut sehen, du kommst an Indien nicht vorbei. Ja? Da läuft viel Scheiß. Es gibt aber auch genügend gemeinsame Interessen, sodass man zumindest teilweise miteinander gehen kann. Und das ist jetzt sehr esoterisch von mir, das könnte solchen Leuten wie Modi langfristig den Garaus machen. Weil mit solchen Freihandelsabkommen, da sickert auch ein liberaler Gedanke in eine Gesellschaft ein.
Mhm.
Guck dir Putin an. Ja? Der hat so viel Angst davor, dass Liberalismus in seine Gesellschaft einsickert, dass er einfach mal einen Krieg angefangen hat deswegen.
Ja.
Und Modi ist so weit von Putin nicht entfernt.
Ja.
Zumindest in der Haltung.
Wird jetzt vielleicht
in der
kein
Umsetzung
Krieg
sicherlich.
Anfangen. Ja, genau.
Ja, aber dass diese autokratischen Ideen, Markierung von Minderheiten, diesen ganzen Kram, also so diese Faschismusmerkmale und so, die lassen sich zum Teil auch ganz gut auf Modi anwenden. Wie gesagt, in der Haltung, nicht unbedingt in der Umsetzung.
Hm. Ja, spannend. Und was ich daran ja auch so gut finde, ist, dass ich immer denke, wir müssen viel mehr uns dem globalen Süden, dem sogenannten, zuwenden. Ich finde eigentlich auch Mercosur eine gute Sache. Wie gesagt, solange es eben die Menschenrechte wahrt und so weiter. Und ich glaube, was nämlich ganz viele nicht so denken bisher, das war auch das, was mich an Herrn Münkler gestört hat in diesem Interview, was ich neulich mal hier kurz referiert hatte, ist eben, dass es außer den westlichen Demokratien, die wir ja seit langem so irgendwie als Verbündete haben, also Kanada, die westeuropäischen Länder, vielleicht noch Australien und Neuseeland und so, gibt es ja auch noch asiatische Staaten. Gibt es Staaten in Südamerika, gibt es Staaten wie Indien oder aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, die Demokratien sind und mit denen wir viel stärker uns verbünden müssten. Und natürlich auch Osteuropa, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Und die natürlich auch trotz all dem andere Wertesysteme haben.
Ja, sicher, genau.
Mit denen wir irgendwie lernen müssen, klarzukommen.
Aber ich finde auch so, ich lernen müssen, mit denen klarzukommen. Ich glaube wirklich auch, dass es immer ein Austausch ist und es gibt ja immer auch Entwicklung und Menschen und auch Staaten und Kulturen verändern sich ja ständig. Das ist ja nichts, was festgemeißelt ist und ich glaube auch, dass deswegen Austausch immer gut ist. Das war ja auch früher mal die Idee, ne?
Also naja, ja, und vor allen Dingen, also das ist, es gibt ja so dieses Politiker reist in teilweise autokratisches Land und bespricht irgendwelche Handelsbeziehungen. Das Thema Menschenrechte wurde nicht angesprochen. Politiker ist doof. So, das ist ja so ein Trope, was immer wieder gerne erzählt wird. Ich glaube allerdings sehr, sehr fest daran, dass, nehmen wir die Rechte der Frau, ist vielleicht das Einfachste. Du kommst in ein Land, in dem Frauen so Rechte haben wie bei uns vielleicht in den 1970er Jahren, sagen wir mal. Und du hast dann auf einmal so ein Clash of Cultures irgendwie. Wir sagen so, Leute, seid ihr eigentlich bescheuert? Warum habt ihr denn hier nicht mehr Frauen im Arbeitsmarkt? Warum sind die nicht gleich? Warum kommen die nicht vom Herd weg? Was auch immer man sich da ausdenken mag. Kann man machen, aber ist dann halt direkt wieder so, da kommt einer von außen und will mir sagen, wie ich zu leben habe.
Ja.
Das funktioniert nicht. Was aber, glaube ich, funktionieren kann, ist, wenn plötzlich in so einem Land, in dem die Rechte der Frau schlechter entwickelt sind als bei uns, ständig irgendwelche Managerinnen auftauchen, ja, die dann irgendwelche Präsentationen in irgendwelchen Unternehmen halten und die Leute, die da arbeiten, sehen, die sind halt erstmal irritiert. Das ist, wieso erzählt mir jetzt eine Frau, wie hier die Produktion zu laufen hat, um dann zu sehen, oh shit, die Olle hatte ja recht.
Ja,
ich frage mal meine Frau. Das ist, glaube ich, ein viel, viel stärkerer Effekt, als zu sagen, wir verhandeln hier in dieses Abkommen jetzt irgendwelche Rechte hinein, die dann sowieso wieder gebrochen werden im anderen Land, weil wir es nicht permanent überprüfen können.
Das glaube ich auch, ja.
Dauert natürlich unendlich länger, ne?
Ja, man braucht halt sowieso immer viel mehr Geduld, als wir alle haben. Hier, bist du fertig?
Ja, okay. Lange schon.
wir bleiben in der EU und zwar geht es um illegale Migration. Das ist ja eine ganz, ganz schlimme Sache. Also wenn man der EU-Kommission zum Beispiel glaubt oder auch der deutschen Bundesregierung, Alexander Dobrindt findet das ganz schlimm, will er unbedingt ganz viel dagegen tun. Und deswegen ist es eigentlich für europäische Verhältnisse ein sehr ungewöhnlicher Schritt, den Spanien gerade gemacht hat. Die haben nämlich gesagt, wir werden jetzt einfach mal den Aufenthaltsstatus von 500.000 Sin Papeles, heißen die, also undokumentierte MigrantInnen, legalisieren. Das sind illegale MigrantInnen. Mhm. Das ist das, was wir hier auf jeden Fall irgendwie bekämpfen wollen, die wir loswerden wollen, die wir auch möglichst drangsalieren. Ja, ich sag nur diese komische Bezahlkarte und so.
Wir schaffen Anreize, dass sie das Land verlassen.
Ja,
das ist, was genau. Das ist der Gedanke dahinter, was natürlich.
Voll. Und Spanien hat das jetzt mal anders gemacht. Zwei Treiber sind dahinter. Der erste ist sehr ökonomisch. Spanien braucht Arbeitskräfte. Die Bevölkerung in Spanien altert. Das ist jetzt nicht so anders als bei uns. Aber der Ministerpräsident Pedro Sanchez sagt eben, wenn wir den Wohlfahrtsstaat und auch das Rentensystem irgendwie retten wollen, tja, dann brauchen wir halt Arbeitskräfte. Und dann die kriegen wir relativ einfach, wenn wir jetzt diese Leute legalisieren. Und der zweite ist Menschenrechte. Ist halt eine linke Regierung, ja. Macht halt dann doch einen Unterschied irgendwie. Da ist das natürlich nicht nur, was irgendwie nett auf dem Papier anzusehen ist und was man in irgendwelchen Sonntagsreden mal erwähnt, sondern die wollen tatsächlich ein auf den Menschenrechten basierendes Migrationsmodell etablieren und Leuten, die dort reinkommen, Garantien, Chancen und Rechte geben, was ich sehr schön finde. Und das Ganze ist gut, weil also Spanien neben Italien und Griechenland eigentlich eines der Hauptankunftsländer für MigrantInnen ist. Also die haben eine große Last, viel größer als wir zum Beispiel. hatten 2025 fast 10 Millionen im Ausland geborene Menschen im Land. Das ist fast 20% der Gesamtbevölkerung. Und der Prozess sieht jetzt so aus, also die Leute müssen vor dem 31. Dezember 2025 schon in Spanien gelebt haben. Sie dürfen keine Vorstrafen haben und müssen mindestens 5 Monate, bevor sie den Antrag stellen, im Land gelebt haben. Und sie können den Antrag stellen bis 30. Juni. Also die müssen dann halt ein paar Sachen zusammensuchen, ja, also Dokumente, so ärztliche Bescheinigungen, Mietverträge, irgendwelche Überweisungsbelege oder sowas, müssen sie einreichen und dann wird das Ganze eben entschieden für 500.000 Menschen. Und das Spannende finde ich daran, dass dieses ganze Ding per königlichem Dekret umgesetzt wurde, wodurch das Parlament umgangen wird. Ja,
wow, also so. Das finde ich interessant, dass das geht. Also, dass die Monarchie in Spanien derart mächtig ist. Ja. In Großbritannien zum Beispiel würde das gar nicht funktionieren. Da könnte Charles sich querstellen. Ja.
Da habe ich gedacht, ach guck an, manchmal ist so eine Monarchie doch zu was Nutze. Weil die Regierung von Sanchez, die haben nämlich keine Mehrheit im Parlament und hätten das alleine also nicht machen können. Ja, fand ich voll cool.
Ist so eine Monarchie nur dann für irgendwas Nütze, wenn sie Dinge durchsetzt, die wir super finden. Und ja, nicht die anderen super finden, dann ist Monarchie scheiße.
Genau, so sieht's aus.
Das wollte ich nur mal festgehalten haben. Was ich ja so grundsätzlich, also ich würde mir sowas ja auch für Deutschland wünschen, weil ich bin ja ein großer Freund von Amnestieregelungen. Wie damals, es gab, als die Krankenversicherung verpflichtend wurde in Deutschland, haben sie auch gesagt, okay, es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben gar keine Krankenversicherung. Ja. Wenn ihr euch bis Stichtag meldet, Schwamm drüber.
Ja,
so
genau.
Ungefähr. Und das ich finde das super. Und ich finde, man könnte das hier auch. Man könnte mit einem Schlag einfach diese Leute legalisieren, die hier rumrennen.
Ja.
Einfach sagen, hier, du bist jetzt legal hier. Unberechtigter Aufenthaltsstatus. In, was weiß ich, 5 Jahren kannst du sogar Staatsbürgerschaft beantragen. Hier ist ein Besen, mach die Straße sauber.
Eben, und vor allem, du würdest sie aus der Kriminalität rausholen. Exakt. Weil diese Illegalität treibt sie in die Kriminalität. Ja.
Könntest
und
halt
dann
wahrscheinlich
heißt es immer, die Ausländer sind so kriminell. Ja, wir sorgen dafür.
Kannst du wahrscheinlich den Drogenhandel im Görlitzer Park, kannst den Zaun wieder abbauen am Görlitzer Park in Berlin, wenn du das machen würdest.
Ja, tatsächlich.
Ja, ist schade, dass wir da so vernagelt sind. Ja.
Naja.
Apropos vernagelt. Im Februar hat die CDU ihren Bundesparteitag. Da hat der Wirtschaftsflügel der CDU, was ich immer ganz lustig finde, weil die CDU ist der Flügel der Wirtschaft.
Ja,
aber der Wirtschaftsflügel der CDU.
Der ist noch krasser. Das ist, glaube ich, der Trick. Die sind noch krasser. Noch neoliberaler.
Die wollten den Rechtsanspruch auf Teilzeit einschränken. Im Moment ist es ungefähr so, ab einer bestimmten Betriebsgröße und einer bestimmten persönlichen Betriebszugehörigkeit hast du einen Rechtsanspruch auf eine Teilzeitstelle. Du gehst zu deinem Chef und sagst, ich möchte ab dann und dann, ich glaube 3 oder 6 Monate Vorlauf brauchst du, möchte ich nur noch Teilzeit arbeiten und dann muss dein, wenn der Chef das nicht will, muss er begründen, warum das nicht geht. So. Finde ich eine super Regelung.
Ja.
Das wollten sie einschränken. Die wollten nur noch Teilzeit zulassen, wenn du als Arbeitnehmerin besondere Gründe erklären kannst, warum du Teilzeit arbeiten sollst. Also im Grunde die Beweislast sollte da umgedreht werden. Der Antrag ist im Laufe der Woche abgeräumt worden oder scheint zumindest abgeräumt worden zu sein. Die Diskussionen waren sehr, sehr laut. Selbst innerhalb der CDU haben Leute gesagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Was soll der Quatsch? Also im Grunde waren alle dagegen, außer vielleicht ein paar Leute, die eigentlich denkfaul waren oder sind. Also wenn man nicht lange genug über dieses Thema nachdenkt und mit nicht genug Leuten darüber redet oder genug Artikel und Beiträge darüber liest, dann kann man sehr schnell zum Schluss kommen, ja, das stimmt. Ja, wer Teilzeit arbeitet, trägt nicht genug bei und ich schweife ab, ich hole mal ein bisschen aus. Also, warum ist Teilzeit ein Problem? Teilzeit ist ein Problem und das finde ich sehr schön, das hat mein Kumpel Rüdiger Bachmann sehr schön formuliert. Du kannst Freizeit nicht besteuern.
Ja, das stimmt, ja.
Ne? Und der Staat hat ein Einnahmeproblem. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also wir haben einen riesigen, der Sozialhaushalt, also Bund im Bund, der Bund gibt fast alles Geld für den Sozialstaat aus. Ja, Renten, Kranken, alles, was unter Sozialstaat ist, wahnsinnig viel Kohle. Wenn wir das so weiter betreiben wollen, brauchen wir höhere Staatseinnahmen.
Ja.
Ja, wir können den Reichen mehr Geld abnehmen, darüber will aber keiner diskutieren.
Ich schon.
Ja klar, aber du wirst doch nicht von den Reichen ausgehalten. Ja.
Neueste Folge Wind und Wurzeln, genau dieses Thema gestern erschienen, verlinke ich in den Shownotes.
Ja. Ist eins der Themen, ist aber nicht darüber diskutiert worden, sondern ist über Teilzeit diskutiert worden.
Ja,
also,
natürlich.
Freizeit kannst du nicht besteuern. Mit Freizeit, ich höre schon die ersten Aufschrei, die höre ich die ganze Zeit, die ersten Aufschrei. Das ist keine Freizeit, das ist Care-Arbeit. Ja, ja. Freizeit ist gemeint als Gegenteil von Erwerbsarbeit, von zu versteuernder oder steuerpflichtiger Erwerbsarbeit. So, jetzt will der Staat mehr Geld einnehmen und das macht er, indem mehr Arbeitsstunden besteuert werden. Und dazu müssen aber auch mehr Arbeitsstunden geleistet werden. Ja? Jetzt erinnern wir uns, das ist nicht unwichtig, weil eigentlich diskutieren wir die ganze Zeit nur über Frauen, wenn wir über Teilzeit diskutieren. Die wenigsten Männer arbeiten Teilzeit, irgendwie 10% oder irgendwie sowas. Aber die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit. Und das ist eine derart große Gruppe, dass es sich lohnt, Politik zu machen, die genau diese Menschengruppe, also die Frauen, in Vollzeit holt, also mehr arbeiten lässt. So. Das kriegst du hin, indem du die Freizeit so unattraktiv machst, dass es günstiger ist, Vollzeit arbeiten zu gehen. Hm? Wie macht man jetzt die Freizeit? Ja, ich weiß, viel Care-Arbeit und so. Ne? Wie macht man die Freizeit der Frauen teurer? Ist die eigentliche Frage. Wie machst du Vollzeitarbeit attraktiver als Freizeit? Ja? So. Also die bohren nicht nur Nase, sondern die machen das Gegenteil von Erwerbsarbeit. So, wie wird sich, und das ist da die Gretchenfrage, wenn du sagst, wir erschweren die Teilzeit, also wir machen Teilzeit teurer für die Menschen, wie wird sich die Teilzeitlerin verhalten, wenn die Freizeit teurer wird? Und da gibt es keine Sicherheit, dass die dann Vollzeit arbeiten geht, auf einmal die Teilzeitlerin, sondern es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass sie sich komplett vom Arbeitsmarkt zurückzieht. Weil es nämlich genügend Anreize gibt, sich komplett vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen.
Ja, das finde ich halt sowieso das Absurdeste, dass die Partei, die gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings ist, so um die Ecke kommt.
Ja, zum Beispiel das Ehegattensplitting kann ein Anreiz, aber eher ein Anreiz für Teilzeit sein, nicht ein Anreiz, sich vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen.
Es ist ein Anreiz dafür, möglichst wenig zu verdienen.
Wenig zu verdienen.
Als aber Frau, aber du willst ja nicht, es ja besteuern.
Ja, aber man kann ja auch, guck mal, wenn die jetzt in Teilzeit 10 Euro die Stunde verdient und in Vollzeit 10 Euro die Stunde verdient, hast du trotzdem mehr Steuereinnahmen. Also das Ehegattensplitting bei der Besteuerung ist gar nicht so sehr das Problem. Das ist ein sekundäres Problem. Erzähle ich gleich noch. Du hast sowas, also du bist sozialversichert. Egal, was du machst. Du kannst machen, was du willst in Deutschland. Du bist immer sozialversichert. Immer.
Ist ja auch gut so.
Du bist immer krankenversichert und du bist immer rentenversichert. Das nicht in beliebiger Höhe natürlich. Ne? Wenn du dein Leben lang nicht arbeitest und dann in Rente gehst, kriegst du Grundsicherung. Aber das ist nur Sozialversicherung. Du kriegst die. Ja? Wenn du gar nicht arbeiten gehst, kriegst du Stütze, bist du krankenversichert. Also du bist immer sozialversichert in Deutschland. Es gibt Leute, die sind das nicht. Aber das ist, wie einer meiner beiden Ökonomen es genannt hat, ein administratives Problem. Da hat irgendwer verkackt und das hat dazu geführt, dass du aus irgendeinem Versicherungssystem rausgefallen bist. Aber prinzipiell, wenn du das jetzt wirklich auf die gesamte Population betrachtest, bist du immer sozialversichert. So, diese Anreize sind halt da und das ist weniger das Ehegattensplitting als die kostenlose Mitversicherung in der Krankenversicherung des Ehemannes. Nicht vergessen, wir reden über Frauen.
Stimmt, ja. Ja.
Männer sind in Vollzeit. Die Minijobs sind ein Riesenproblem. Stell dir vor, du arbeitest Teilzeit und verdienst irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro im Monat. Und das wird dir jetzt genommen. Was machst du dann? Dann gehe ich halt einen Minijob für 550.
Aber was?
Und damit ist nichts gewonnen für die Staatseinnahmen. Ne?
Was ich trotzdem so schräg finde, ist, dass wir über Teilzeit sprechen, ist ja der Grund dafür, ist ja, dass wir nicht über die Besteuerung von Reichen sprechen wollen. Und warum sprechen wir jetzt dann auch über Teilzeit?
Die Frage ist, ob die Besteuerung von Reichen den gleichen fiskalischen Effekt hat. Das müsste mal jemand ausrechnen, das weiß ich nicht. Ich finde, wir sollten über beides reden. Ja, die Boomer gehen in Rente. Uns fallen Millionen und Abermillionen Leute fallen uns aus dem Arbeitsmarkt raus, aus dem Vollzeitarbeitsmarkt. Das muss irgendwie aufgefüllt werden. Und das kriegst du, glaube ich, nicht aufgefüllt dadurch, dass du, weil wir haben ja auch noch ein anderes Problem, komme ich auch gleich zu, Produktivität. Das kriegst du ja nicht dadurch aufgefüllt, dass du den Reichen mehr Geld wegnimmst und die Frauen in den ersten Arbeitsmarkt oder die Frauen in die Vollzeit bringst. Da muss man auch noch diskutieren, mehr Einwanderung, wie die Spanier das machen.
Ja.
Das ist ein viel größerer Komplex als das, was der Wirtschaftsflügel der CDU da sich aus dem Hintern gezogen hat zum x-ten Mal, weil das Thema ist ja auch nicht neu in dieser Diskussion.
Eben.
Wir haben übrigens, wer sich das nochmal ein bisschen so mit Ökonomen anhören, wir haben in der letzten Wirtschaftskunde, die ist von dieser Woche auch, haben wir 20 Minuten lang drüber geredet. Die ersten 20 Minuten der Sendung sind das. Ich tue das in die Shownotes dann. So, was man machen könnte, um nicht die Freizeit teurer zu machen, sondern die Arbeit billiger, also fürs Individuum, also billiger im Sinne von attraktiver. Ja? Also
es hat mehr Freizeit, Geld in der Tasche von seiner Arbeit, so.
Ja, das ist ja auch nicht, also Kosten, okay. Kosten sind ja nicht nur Geld unmittelbar. Ne? Kosten sind ja auch Wohlstands- oder Wohlfahrtsverlust, Unannehmlichkeiten dadurch, dass du eine Stunde mehr pendeln musst. All das sind Kosten. Also
ja, okay. Ne,
das ist halt Attraktivität, Unattraktivität eigentlich, so im ökonomischen Sinne. Also mach die, anstelle die Freizeit unattraktiver zu machen, was sie da vorgeschlagen haben, könntest du ja die Arbeit attraktiver machen.
Ja.
Wäre eine Möglichkeit. Was du auch machen könntest, ist, die Renten nicht immer weiter zu erhöhen. Ja, weil wenn du die Renten nicht immer weiter erhöhst, wenn du an dem Rentensystem rumdrehst, sinnvoll rumdrehst, dann sinken die Sozialausgaben. Damit sinkt das Einnahmeproblem des Staates. Dann muss man nicht jeden Scheiß immer wieder aus der Kiste holen irgendwie. Du kannst diese Mitversicherung umbauen, ne? Diese in der Krankenversicherung, diese kostenlose Mitversicherung umbauen.
Ja.
Das allerdings müsste so passieren, dass das Ehegattensplitting bei der Einkommensteuer nicht belastet wird. Weil bei beiden ist das Argument ungefähr das gleiche. Und da höre ich jetzt auch schon wieder Leute auf, schreit bitte nicht auf. Das Argument ist ungefähr, Familien sollen sich die Arbeitszeit so effizient wie möglich untereinander aufteilen können. Darum macht man das. So begründet man das.
Ja.
Was natürlich in der Realität, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Also wie es dann in den Familien tatsächlich aussieht, das kannst du in allen möglichen Zeitungen immer und immer wieder nachlesen, dass das nicht effizient aufgeteilt ist. Ja.
Aber Holger, diese kostenlose Mitversicherung, sobald du mehr als 556 Euro im Monat verdienst, bist du raus.
Ja.
Das ist ja kein...
Also umso besser, noch ein Argument für einen Minijob, noch ein Argument dafür, aus dem Arbeitsmarkt auszutreten.
Ja, tatsächlich, aber...
Ja.
Ich glaube nicht, dass das so einen riesen Effekt hat, weil da geht es ja nicht um Teilzeit. Also, ach so, du meinst jetzt, ja, verstehe.
Es geht darum, mehr Arbeitsstunden über die gesamte Volkswirtschaft zu erzeugen,
ja.
Irgendwie. Und das ist so die Idee. Christian Beyer erläutert das noch ein bisschen detaillierter, wie man das machen könnte. Da musst du noch diese ganzen Versicherungspflichtgrenzen ändern. Und das ist, du merkst, wo wir hinkommen. Ne? Es wird nicht leichter. So.
Aber das Problem, was ich damit habe, ganz ehrlich, ist, dass es von einer Partei kommt, die sich weigert, Migration zum Beispiel oder wie Spanien, einfach mal eine halbe Million illegale Migranten zu legalisieren oder überhaupt dafür zu sorgen, dass genügend Menschen hier einwandern und sich hier wohlfühlen, ist ja auch ein Ding. Ne? Es wollen ja immer weniger hierher, weil wir einfach so ein scheiß rassistisches Land sind und sich das langsam rumspricht. Da sind sie dagegen, diese Partei, und sie sind dagegen, die Reichen ihren angemessenen Teil zur Gesellschaft zahlen zu lassen, womit die Einnahmenseite des Staates finanziert wäre oder besser finanziert werden könnte. Und wir bewegen uns die ganze Zeit in der Logik dieser Partei, die sich all das weigert. Das stört mich daran.
Was glaubst du, warum die so laut sind? Also natürlich machen die das Ding so riesengroß, damit über die anderen Sachen nicht diskutiert wird. Trotzdem haben sie nicht ganz Unrecht. Das ist auch eines der Probleme, die wir haben. Nur der Lösungsansatz, der scheint mir doch der falsche zu sein. Wir haben das Problem, an die Renten kannst du nicht ran, weil mit den Rentnern gewinnst du in Zukunft Wahlen.
Ja, und außerdem will ich auch eine gute Rente irgendwann mal haben.
Ja, sag ich doch, mit den Rentnern gewinnt man in Zukunft Wahlen. Und dazu gehörst du dann auch, weil du sagst ja, ich will eine gute Rente haben, wenn mir da rangeht. Da überlege ich, ob ich mein Kreuzchen mache. Und das andere Problem ist diese Zusammenspiel von kostenlose Mitversicherung, Minijobs, Teilzeit, Ehegattensplitting und so weiter, ist so kompliziert auseinanderzudröseln, dass es praktisch nicht mehr erklärbar ist. Und was so kompliziert ist, dass du es nicht erklären kannst, ist natürlich ein Einfallstor für Populisten. Das heißt, auch damit wirst du Wahlen nicht gewinnen können. Obwohl oder selbst, wenn es eine gute Idee ist. Also, Ich fasse mal zusammen, was ich jetzt hier so mir zusammengestümpert habe. Das Recht auf Teilzeit einzuschränken würde höchstwahrscheinlich, das kannst du dir in anderen Ländern angucken, die weniger Teilzeit haben, höchstwahrscheinlich nicht dazu führen, dass mehr Menschen in die Vollzeitarbeit gehen, ja, sondern die Anreize, den Arbeitsmarkt ganz zu verlassen, sind bei uns zu hoch.
Ja, ja. Darauf können wir uns einigen.
Und dann gibt es noch ein anderes Ding, was sie dann aus dem Hut ziehen, die Produktivität. Produktivität ist ganz grob gesagt, wie viel Output bekommst du für wie viel Input?
Ja, ja.
Wie viel Stück kriege ich in Zeit hergestellt? So, ist ein bisschen komplexer, aber so kann man es nennen. Der überwiegende Teil der Menschen versteht den Begriff Produktivität nicht oder falsch. Nämlich die meisten verstehen das ausschließlich bezogen auf die Art der Arbeit und die Menge der Arbeit. Darum rasten die Leute auch so gerne aus, wenn man sagt, Region A ist weniger produktiv als Region B. Was die Leute dann verstehen ist, in Region A sind die Leute fauler als in Region B. Ja, das kennst du aus der Diskussion über Einkommensunterschiede zwischen Ost und West. Die Einkommenslücke zwischen Ost und West läuft einigermaßen parallel zum Produktivitätsunterschied zwischen Ost und West. Erhöhst du jetzt die Arbeitszeit, erhöhst du aber nicht notwendigerweise die Produktivität.
Eben.
Und da gibt es einen sehr schönen Fehlschluss, der auch mir unterlaufen ist, die Fixed Pie Fallacy. Also die Annahme, der Kuchen würde nicht größer. Stimmt aber nicht, ja? Weil es muss viel Arbeit erledigt werden, die liegt ja rum, die muss gemacht werden. Und weil mehr verdient wird, wenn du mehr Arbeitsstunden leistest, gibst du auch mehr Geld aus. Das heißt, das Geld, was in der einen Branche mehr verdient wird, führt in der anderen Branche zu mehr Nachfrage. Da muss dann mehr produziert werden, da wird vielleicht automatisiert, da wird dann die Produktivität. Der Zusammenhang ist nicht so einfach, wie man immer meint. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass dort, wo die Produktivität höher ist, weniger für diese hohe Produktivität gearbeitet werden muss.
Genau.
In Stunden gesamt. Ja. Was daher kommt, dass hohe Produktivität den Spielraum erst schafft für Teilzeit und solche Sachen.
Ja, dieser Zusammenhang? Ah ja, erzähl mal, zitiere mal.
Ich zitiere einen Forscher vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Damit wird deutlich, dass kürzere Arbeitszeiten kein Zeichen von wirtschaftlicher Schwäche sind, sondern ganz im Gegenteil, eher von Stärke.
Ja, eben.
Ja, bist du sehr produktiv, hast viel mehr Spielraum, dann irgendwie mal jemanden früher nach Hause gehen zu lassen oder irgendwie sowas. Und noch einen habe ich.
Ich habe dazu noch mehr Beweise, weil wir haben ja Studien zur Vier-Tage-Woche, was genau Teilzeit ist. Und alle Studien zur Vier-Tage-Woche sagen, die Leute sind genauso produktiv.
Exakt. Es geht noch darüber hinaus. Mehr Arbeit führt zu mehr Stress. Mehr Stress führt zu weniger Produktivität. Ja, mit anderen Worten, wenn du mehr Produktivität willst, klar, du kannst automatisieren und solche Sachen machen. Ne? Das haben wir auch mal, also strukturelle Veränderung. Wenn du mehr Produktivität willst, dann solltest du vielleicht zuerst mal drüber nachdenken, den Stress zu reduzieren.
Ja.
Und das kann bedeuten, die Arbeitszeit zu reduzieren.
Ja.
Und natürlich noch andere Stressoren, Arbeitsabläufe, Druck bei der Arbeit und so weiter. Ne? Solche Sachen halt. Schönste ist, also ich habe einen sehr, sehr schönen Artikel gefunden in der FAZ. Der fasst diese Zusammenhänge auch schön zusammen und erklärt die. Tue ich in den Shownotes. Der hat die tollste Überschrift überhaupt. Und die sollte sich jeder und jede für Diskussionen über Produktivität und Arbeitszeit merken. Ja? Egal, wer kommt. Ja, wir müssen die Produktivität erhöhen. Ja, wir müssen die Arbeitszeit erhöhen. Achtung. Schlafen erhöht die Produktivität.
Ja.
There you go.
Ja.
Klar,
natürlich.
Ne? Stressoren raus und so, aber ja, ist aber schon schön, wenn jemand kommt, die müssen alle mehr arbeiten, um die Produktivität zu erhöhen. Kann man immer sagen. Das stimmt nicht ganz. Schlafen erhöht die Produktivität viel mehr.
Genau.
Und dann kann ja wer auch immer dann mit dem Argument kommen. Also ja, drüber nachdenken. Also wir müssen mehr arbeiten, im Sinne von, die in der gesamten Volkswirtschaft geleistete Arbeitszeit muss erhöht werden, damit der Staat seine Einnahmen in dem Bereich erhöhen kann. Ja, in den anderen sollte er das gefälligst auch tun. Der Weg dahin ist kompliziert. Ja, und was uns bei so komplizierten Dingen halt nicht hilft, ist so Sachen zu machen, wie dieser Wirtschaftsflügel der CDU, die Dinge derart vereinfacht darzustellen, wie sie es da gerade versucht haben. Und was auch nicht hilft, habe ich auch sehr viel gesehen, so Pars pro Toto Argumentationen, so nach dem Motto, ja, also, wenn ich doppelt so lange arbeite, dann bekomme ich auch doppelt so viele Sendungen geschnitten, die kann ich dann verkaufen und dann ist ja, ne, mehr Arbeit, mehr Produktivität, mehr Staatseinnahmen, mehr Zeit und so weiter, weil eben nicht ausgemacht ist, dass doppelt so viel nachgefragt wird, wie ich arbeiten könnte. Ja, das ist im Grunde, zäumt man da das Pferd von der falschen Seite auf. Es will ja gar nicht irgendwer so viel Podcasts von mir kaufen, dass ich doppelt so viel Zeit am Podcast arbeiten könnte. Von daher kann das nicht aufgehen. Das ist kein Argument, sondern das betrifft höchstens meine private Situation oder meine persönliche Arbeitssituation. Also stellst du das so kompliziert dar, wie es eigentlich ist, was ich gerade versucht habe und womit ich mit Sicherheit wieder teilweise gescheitert bin, und leitest dann daraus Lösungen ab, die entsprechend kompliziert sich zumindest anhören, gewinnst du keine Mehrheiten und du gewinnst auch keine Diskussion, weil irgendwann hören die Leute halt auch gar nicht mehr zu. Und jetzt habe ich zum Schluss noch eine schöne Verschwörungstheorie dabei. Wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass die Teilzeitlerinnen sich ganz aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, wenn Teilzeit unattraktiv wird, dann kehrt Mutti zurück an den Herd.
Du meinst, das ist das eigentliche Ziel des CDU-Wirtschaftsflügels?
Ich meine das nicht. Ich wollte das nur nicht unerwähnt lassen, weil ich das auch gelegentlich gelesen habe. Diesmal glaube ich wirklich nicht dran, dass die Rechten derart bösartig sind. Tatsächlich nicht. Ich glaube, die haben einfach mal wieder das gemacht, was sie immer machen. Denkfaulheit.
Ja, ganz gut passt dazu ein Text, der die Woche bei Perspective Daily erschienen ist. Das ist ein Auszug aus dem Buch von Stefan Böß. Das Buch ist bei Haufe erschienen. Haufe ist so ein Verlag. Wir kriegen ständig Werbung von denen, weil die geben halt so Ratgeber.
Haufen Bücher rausbringen?
Für Unternehmen. Also deren Zielgruppe sind Unternehmen. Mhm. Und das Buch heißt Die zeitintelligente Organisation, Arbeitszeit zukünftig gerecht und gesund gestalten. Und da findet man dann wirklich mal moderne Ansätze. Also wie können Unternehmen Arbeitszeitkulturen irgendwie intelligenter und für das 21. Jahrhundert angepasst gestalten? Und da geht es tatsächlich einfach auf flexible Stunden, Auszeiten, gesundheitsgerecht, was du ja auch gesagt hast. Also wie kann man die Lebensqualität verbessern, was dann gleichzeitig auch die Leistungsfähigkeit verbessert. Also der Artikel ist bei Perspective Daily. Ich packe einen Link in die Shownotes, dass man den ohne Paywall lesen kann.
Oh, cool.
Ja, der war nämlich, das war das, was ich verlinkt habe zum Thema Teilzeit. Ich sag, lass dich nicht auf diese Scheißdiskussion, lest lieber hier. Das ist ja, echte moderne Wirtschaftspolitik. So, ja.
Ich habe auch noch einiges an Links, wo das auch nochmal zusammengefasst ist, was auch bei Teilzeit oft missverstanden wird und so. Also wer sich da reinlesen will, findet, glaube ich, in den Shownotes dieser Woche sehr, sehr viel Material.
Ja.
Oder ignoriert's einfach, weil, ganz ehrlich, das haben wir schon 100-mal diskutiert.
Ja,
ist gut
stimmt.
Jetzt. Hört auf. Das ist alles, am Ende ist das übliche Testballon. Wir gucken mal, wie belastbar das Elektorat gerade ist. Wir schmeißen jetzt einfach mal irgendeinen Stumpfsinn in die Bevölkerung und dann lassen wir die mal diskutieren. Und am Ende fallen wir halt immer wieder drauf rein, weil es halt am Ende immer wieder sehr, sehr viele Menschen gibt, die ich der Denkfaulheit bezichtige, die halt sagen, ja stimmt, die anderen, die arbeiten ja alle viel zu wenig. Sind immer die anderen übrigens.
Ja, klar. Auch so ein Problem der Moderne ist ja KI, künstliche Intelligenz, und zwar an Universitäten. Und da war heute Morgen ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Gastbeitrag von Eva Herrschinger, Elvira Rosert und Frank Sauer zu dieser großen Frage, wie sollen Universitäten denn bitte damit umgehen, dass KI gibt und dass die Studierenden das natürlich auch nutzen. Das Problem ist, es gibt da tatsächlich auch schon Forschung zu. 94% der von KI geschriebenen Prüfungsantworten zum Beispiel werden von den Lehrkräften nicht erkannt, dass es also von KI geschrieben ist.
Wow.
Ja.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das
so.
Hört man ja.
Und ja, und das ist halt ein Problem, weil wer KI nutzt, der lernt halt nicht selbst zu denken, beziehungsweise der lernt nicht selbst, ja, kann man eigentlich so oder so sagen, zu analysieren, zu verstehen. Also dein Gehirn wird müde, träge und arbeitet nicht mehr selber. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich das Deprimierende, benachteiligt das diejenigen, die noch selber denken, weil wer mit KI zum Beispiel die Hausarbeiten schreiben lässt, der kriegt bessere Noten. T3N schreibt, die KI erhielt im Schnitt um eine halbe Note bessere Noten als die echten StudentInnen.
Ach du Scheiße.
Das heißt, da haben wir ein Problem. Und deswegen schlagen die drei jetzt vor, dass die Universitäten ihre Lehre und auch diese ganzen Prüfungsordnungen komplett neu strukturieren müssen. und sagen, wir müssen da auf eine Humanisierung setzen. Das heißt, neue Bewertungsmethoden, teilweise neue. Zum Beispiel sowas wie eine mündliche Prüfung ist eine alte.
Ich wollte gerade sagen, das kriegst du doch wahrscheinlich auch nur hin, wenn du alle Prüfungen, jeder darf nur einen Schreibblock und einen Bleistift mitbringen und sonst nichts. Niemand darf mehr aufs Klo. Die Ohren werden überprüft, ob da irgendwelche Gerätschaften zum Empfang eingesteckt sind. Und eigentlich kannst du alles nur noch an mündlichen Leistungen abprüfen.
Ja,
hast du das verstanden? Das ist doch überhaupt nicht mehr möglich, schriftlich nachzuweisen, ob man irgendein Thema durchdrungen hat dann.
Schwierig, genau. Also
krass.
Es geht schon auch mit schriftlichen Prüfungen, aber es muss dann eben sichergestellt sein, dass also schriftliche Prüfungen, egal wie sie ausgestaltet sind, in der Uni erbracht werden. Und das ist ja im gesamten Bereich der Geisteswissenschaften momentan nicht der Fall. Ne? Also du schreibst deine Hausarbeiten zu Hause, du schreibst 20 Seiten. Und natürlich ist es einfacher mit KI 20 Seiten zusammen zu klöppeln, als das irgendwie selber zu machen. Und das heißt, du musst dann auch, wenn es Hausarbeiten geben soll, was es wahrscheinlich zukünftig auch weitergeben wird, weil das ist ja, du lernst ja durch die Hausarbeiten wissenschaftliches Arbeiten in den Geisteswissenschaften, wird es wahrscheinlich spezielle Computer und Räume für Hausarbeiten geben, wo dann sichergestellt ist, dieser Computer hat keinen Zugang zu KI und so weiter. Das heißt, da braucht es eine ganz neue Infrastruktur, was IT angeht. Das ist der zweite Punkt, den Sie sagen. Der dritte Punkt ist, dass Sie sagen, naja, dann müssen wir halt aber als Folge davon auch die Prüfungsleistungen reduzieren, weil jede Prüfungsleistung viel mehr Betreuung braucht. Also du kannst die Leute dann eben nicht mehr einfach so machen lassen wie bisher und dann gibt es am Ende eine Note, sondern das muss halt betreut werden.
Wobei, das stelle ich mir noch vergleichsweise unaufwendig vor, weil du müsstest ja eigentlich nur, das jetzt in Anführungszeichen, 5 Kernfragen haben, aus denen du ableiten kannst, ob das Thema wirklich verstanden ist. Und diese 5 Fragen muss Prüfling mündlich beantworten.
Ja, du hast
oder
aber halt,
so, oder?
Ja, also genau. Also es gibt so ein paar Einwände gegen die mündliche Prüfung, weil es gibt viele Menschen, die da scheitern, die einfach viel besser sind, wenn sie sich hinsetzen und schreiben können. Einfach persönlichkeits- und psychologisch bedingt so.
Okay, aber das ist eine Minderheit. Um die kann man sich ja dann tatsächlich auch separat kümmern nochmal. Für die kann man sich ja was Neues überlegen.
Unbedingt
noch.
Eine Minderheit. Aber ist ja auch wurscht. Also grundsätzlich genau musst du dir Prüfungen einfach so überlegen, dass du sicherstellen kannst, KI wird hier nicht genutzt, sondern ich prüfe wirklich, was weiß die Person. Was hat die gelernt? Was hat die mitgenommen? Kann die analysieren? Und dann, und das ist der vierte Punkt von dem, und das finde ich eigentlich den schönsten, weil der nämlich echte Bildung in den Mittelpunkt stellt, weil ich finde, auch bisher waren Universitäten ein Ort, so habe ich es auch oft erlebt, wo du genau wie in der Schule dir Sachen reinprügelst in dein Hirn, dann kotzt du die aus und dann vergisst du sie wieder. Was ist denn daran sinnvoll? So?
Binge Learning.
Ja, und die sagen halt, also viertens gilt es, die für das KI-Zeitalter notwendigen Personalressourcen an Universitäten vorzuhalten. Das Betreuungsverhältnis ist in vielen politikwissenschaftlichen Instituten heute schon zu schlecht für die optimale Art von Lernen, die auf individueller Ansprache, Feedback und Überarbeitungen beruht. Also eine Begleitung des Prozesses statt nur die Bewertung des Endprodukts. Zitat Ende. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, ja guck an, dann könnte es sein, dass dieses oh Gott, KI und die Hochschullehre und alles geht kaputt. Vielleicht, wenn wir nicht ganz dumm sind als Gesellschaft, wird es hinterher besser, als es bisher war. Weil wir eben viel stärker noch in die Kommunikation miteinander gehen müssen und dieser Lernprozess in Unis viel mehr begleitet werden muss als bisher. Das fand ich nämlich auch immer ein Problem an Universitäten, dass du, ja, also eigentlich das Studium selber. Später, wenn du dann in wissenschaftlichen Teams bist und so weiter, dann ist es ja ein kollektives oder ein kollegiales Arbeiten.
Kollaborativ.
Und kollaborativ und so weiter. Aber das findet oft im Studium selber wenig statt.
Mhm.
Naja,
interessanterweise findet sowas sehr schön statt, wenn du ein Fernstudium machst. Ich habe ja an der Fernuni Hagen studiert und das, die fordern dich halt, dass sie sagen halt, bildet Lerngruppen. Ja? Such dir Leute in deiner Stadt, in deiner Umgebung, mit denen du gemeinsam lernen und diese Sachen bearbeiten kannst. Habe ich gemacht, damals in Frankfurt am Main, war eine Lerngruppe von 5 Leuten. 3 fanden dann uns andere beiden, wir waren halt so 2 Dudes, die fanden uns irgendwie ein bisschen ungeil, glaube ich, und waren dann auch sehr schnell weg, nachdem wir uns, glaube ich, 2-mal getroffen hatten. Aber wir beiden Dudes, wir sind einfach jede Woche ein Bier trinken gegangen und haben uns unterhalten über den Shit, den wir da gerade in den Aussendungen der Universität gelesen oder in den Videos gesehen hatten. Und ja, witzigerweise war das besser als das Studieren an der Präsenzuni, ja, wo du eben so eine Lerngruppe nicht notwendigerweise hast. An der Fernuni brauchst du die, sonst wirst du bekloppt.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Naja, das heißt, und dann genau sagen sie fünftens noch, nur der Vollständigkeit halber, die Universitäten sollten auch anfangen, sich darüber auszutauschen, was gut funktioniert. Ja, also was hat an der einen Uni gut funktioniert, dann soll die andere Uni das auch so machen. Naja, und dann gab es diese Woche, ich würde es nur erwähnt haben, gestern nämlich gab es auf EU-Ebene auch einen Vorstoß, der in eine ganz ähnliche Richtung geht. Und zwar gab es eine von der European University Association eingerichtete Arbeitsgruppe. Die sollte auch eine Leitlinie zur KI-Nutzung an Hochschulen erarbeiten. Und die haben gestern ihren Abschlussbericht, also die Leitlinie, vorgelegt. Auf den ersten Blick schien mir das recht ähnlich. Ich habe es aber nicht mehr geschafft, die komplett zu lesen. Wir sagen aber auch, wir brauchen eine Hochschule, die das menschliche Denken in den Mittelpunkt stellt. Und den gesamten Bericht kann man, wenn euch das interessiert, findet ihr in den Shownotes.
Diese Woche hat dann die Sozialstaatskommission des Bundes 26 Empfehlungen in 4 Handlungsfeldern formuliert, womit der Sozialstaat umgebaut werden soll. Vor allen Dingen soll er vereinfacht werden, modernisiert werden, vor allen Dingen digital modernisiert werden und Erwerbsanreize soll er stärken. Natürlich. Und das Ganze ohne das Schutzniveau zu senken. Die 4 Handlungsfelder sind, hatte ich ja gesagt, Neusystematisierung, Erwerbsanreize, Rechtsvereinfachung und Digitalisierung. Soll ich die 26 Punkte referieren? Nee, such dir mal 3 aus.
Ich soll 3 aussuchen?
Ja, dann halt, sag einfach eine Zahl zwischen 1 und 26. Je höher die Zahl ist, desto uninteressanter ist das Thema.
3.
Gebündelte Erstanlaufstellen vor Ort für Beratung stärken. Dass du halt nicht mehr von Pontius zu Pilatus rennen musst. Sehr schöne Idee. Sie haben sogar die Idee, das Ganze auch noch so weit zu digitalisieren, dass du vielleicht irgendwann so eine Art Sozialstaats-App hast, wo du dann sagen kannst, ich habe das und das und das und das Problem. Und das Ding sagt dann hier und hier und hier und hier klicken, dann hast du den und den und den Antrag zur Lösung gestellt. Weiter.
7.
Rechtsbegriffe harmonisieren. Ja, sowas wie Haushalt, Alleinerziehende, Altersstufen.
Ja, stimmt. Das ist echt. Du hast vollkommen recht, das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. 13.
Parallelbezug, Unterhaltsvorschuss, Existenzsicherung beenden.
Aha.
Also sie wollen, das ist Teil dieser Rechtsvereinfachung ist, sie wollen Ansprüche bündeln, ja, sozusagen. Ja. Pauschalisierungen wollen sie ausbauen. Also Heizkostenbekleidung, Umzug, Mehrbedarf, Pauschalisierungen ausbauen. Sie wollen Teilhabe vereinfachen. Sie wollen das Kindergeld antragslos ab Geburt auszahlen. Also das sind alles so Vorschläge, die gemacht haben. Ich habe sowieso schon viel zu viel geredet in dieser Sendung. Darum rede ich jetzt hier nicht über jedes einzelne Ding. Ich finde bemerkenswert daran, wie wenig inhaltliche Kritik aus egal welcher Richtung es daran gegeben hat. Es gibt inhaltliche Kritik, aber es gibt nicht wirklich allzu viel Kritik. Ein Problem habe ich, und das ist eher so ein grundsätzliches. In diesem Papier gibt es einige Vorteile, einige Nachteile für die Menschen, die vom Sozialstaat unmittelbar abhängig sind. Es ist sozusagen ein neues Fördern und Fordern, was sie da formulieren, so ein bisschen. Und in Deutschland ist es leider allzu gute Tradition, im Laufe der Zeit das Fördern zu vergessen und das Fordern überzubetonen.
Ja.
Ja, Agenda 2010 ist da ja wirklich ein Wahnsinnsbeispiel. Wenn du da mal reinguckst, was eigentlich damals diese Kommissionen, was die vorgeschlagen haben, in welcher Höhe die auch Hartz IV, also wie hieß es damals, das Existenzsicherungstraller, also ne, Hartz IV, also die Kohle, wie viel es da eigentlich hätte geben sollen und so, das waren ja viel größere Zahlen. Was davon übrig geblieben ist, eigentlich nur Drangsalierung von Arbeitslosen. Das ist so ein bisschen mein Problem, das ich mit der Bundesrepublik Deutschland habe, beziehungsweise mit den Deutschen habe, mit uns. Wir neigen dazu, lieber mit der Knute zu kommen, also lieber mit der Peitsche zu kommen, als mit dem Zuckerbrot. Das vielleicht schaffen sie es diesmal, das ein bisschen besser auszutarieren. Ich würde es mir sehr, sehr, sehr wünschen. Ich habe also echt zu wenig Vertrauen in unsere PolitikerInnen, als dass ich jetzt schon in Jubel ausbrechen wollen würde. Sollten die das Ding aber, was sie gerne machen würden, in dieser Legislaturperiode hinbekommen, und das ist sehr, sehr tricky, schreiben auch alle, die sich damit auskennen, also alle, die keine Journalisten, sondern Fachleute sind, schreiben, das ist sehr tricky, mal gucken, ob ich es hinbekomme. Wenn die das schaffen, dann hätten die einen wirklich derart großen Wurf hinbekommen, dass ich mich vor dieser Koalition verbeugen würde. Und sie hätten vor allen Dingen nicht nur was zum Besseren verändert, sondern sie hätten vor allen Dingen auch gezeigt, dass sie dazu überhaupt in der Lage sind.
Ja.
Und das kann nur gut sein für unsere Demokratie.
Absolut.
Das Problem dabei ist, das Gegenteil kann schlecht sein für unsere Demokratie. Wenn die das nämlich nicht hinkriegen, dann haben sie ein weiteres Argument dafür geliefert, dass unsere Demokratie im Grunde dysfunktional ist und eigentlich auch abgeschafft werden kann.
Ich würde sagen, sie ist dysfunktional, sollte aber trotzdem nicht abgeschafft werden. So.
Aber so argumentieren die Leute abschaffen wollen.
Ich weiß.
Vielmehr, finde ich, kann man da gerade gar nicht wirklich drüber sagen, weil das ja auch erstmal nur ein Papier mit Vorschlägen der Kommission ist. Das alles wird jetzt im Bundestag, in den Gremien und so weiter diskutiert, das wird präzisiert, dann gibt es irgendwann einen Gesetzentwurf. Und dann müssen wir mal gucken, was da drin steht, beziehungsweise was der Bundestagszusammenfasser uns sagt, was da drin steht, weil ganz lesen will man den Scheiß ja selber in der Regel nicht.
Was ist der Bundestagszusammenfasser?
Der Bundestagszusammenfasser ist ein KI-basierter Zusammenfasser von neuen Gesetzesvorschlägen im Deutschen Bundestag. Den hat geschrieben die Kollegin, die auch die Parlamentsrevue, den wunderschönen Podcast über Parlamentsgeschichten macht.
Cool.
Der hat sogar eine eigene Webseite, bundestagszusammenfasser.de.
Sehr schön. Ich habe nur noch zwei gute Nachrichten, aber Scham müssen wir auch noch reinquetschen. Wir sind schon weit fortgeschritten hier in der Sendung, deswegen
war
ich kurz.
Ja, ich habe zu viel gelabert.
Die Revolutionsgarden, ne? Die sind jetzt neuen Sanktionen gegen den Iran, die EU verhängt hat, zum Opfer gefallen auf eine Art und Weise. Sie sind jetzt nämlich tatsächlich endlich als Terrororganisation eingestuft. Das ist was eigentlich alle, die ich kenne, die hier irgendwie iranischstämmige Wurzeln haben und sich mit Iran befassen, seit 2022 spätestens fordern. Es gibt noch weitere Sanktionen gegen bestimmte Personen, die an der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste beteiligt waren. So ganz ehrlich gesagt haben sie wahrscheinlich mehr symbolischen Effekt als tatsächliche Wirkung. Aber hey, es ist auf jeden Fall etwas, wo viele gesagt haben, oh, endlich Leute,
stimmt,
endlich.
Ich habe niemanden gesehen, der irgendwo gesagt hätte, ne, was soll denn das jetzt?
Ja, absolut. Und die Sanktionen ist ja auch immer so ein bisschen zwiespältig, weil wir wollen dem Volk im Iran ja eigentlich nicht schaden, aber genau das tut's, ne? Also ja, die verschärfen jetzt weiter die Wirtschaftskrise.
Kann man, mal ganz ehrlich,
ja.
Können wir der iranischen Bevölkerung überhaupt noch weiter schaden, als wir es durch weitgehendes Unterlassen in den letzten Jahren, Jahrzehnten getan haben? Diese Revolutionsgarden, die im Wesentlichen für eben genau Niederschlagung von Aufständen noch verantwortlich sind, neben so ein paar anderen Sachen wie zum Beispiel Schmuggel, die haben wahrscheinlich 30.000 Leute geschlachtet in den letzten Tagen. Können wir denen das Leben überhaupt noch schwerer machen? Ich weiß es nicht.
Vermutlich ist es tatsächlich, wie du sagst, ja. Aber ich war ja eigentlich bei den guten Nachrichten und zum
Glück
hat Sham Jaff auch eine gute Nachricht mitgebracht diese Woche. Und zwar eine aus dem Bereich Klimaklagen. Da geht es um Bonaire gegen die niederländische Regierung in Den Haag, waren die beiden vor Gericht. Bonaire, das ist eine Insel in der Karibik, aber auch eine besondere Gemeinde der Niederlande. Und was da genau passiert ist, das erklärt uns jetzt die Sham.
Ja, Greenpeace hat den niederländischen Staat verklagt wegen Klimaschutz. Konkret geht es um Bonaire, das ist eine Insel in der Karibik, die politisch seit Jahrhunderten schon zu den Niederlanden gehört. Und das Argument ist, der Staat, der schützt die Leute dort viel schlechter vor Klimafolgen als die Menschen im europäischen Teil der Niederlande. Und das Gericht hat jetzt gesagt, Greenpeace hat im Kern recht. Das Gericht in Den Haag war das genau. Das sagt, die Niederlande, die machen viel zu wenig beim CO2-Reduzieren, vor allem eben langfristig. Es gibt zwar Ziele bis 2030, aber danach wird es eher schwammig. Also keine klaren gesetzlichen Vorgaben bis 2050. Es gibt keinen sauberen Plan, wie man wirklich bei 1,5 Grad landet. Und das reicht eben nicht. dann hat das Gericht auch gesagt, Bonaire wurde beim Klimaschutz, beim niederländischen Klimaschutz klar benachteiligt. Die Anpassung an den Klimawandel, also eben Schutzmaßnahmen genau dort vor Ort, diese Anpassung kam dort viel später und chaotischer als im europäischen Teil des Landes und das, obwohl seit Jahren bekannt ist, dass Bonaire besonders verwundbar ist und selbst kaum Kapazitäten hat, sich zu schützen. Das Gericht sagt auch, das ist ein Menschenrechtsproblem. Es stützt sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention, also konkret das Recht auf Privat- und Familienleben wurde verletzt, weil der Staat eben Menschen nicht ausreichend vor Klimaschäden schützt und zusätzlich auch die Diskriminierung. Also Bonaire wurde hier schlechter behandelt, ohne gute Begründung. Was muss der niederländische Staat jetzt tun? Ja, also vor allem geht es jetzt darum, dass es nicht nur bei schönen Worten und irgendwelchen Statements bleibt, sondern eben innerhalb von 18 Monaten klare gesetzlich verankerte CO2-Ziele für die gesamte Wirtschaft festlegen mit Zwischenzielen bis 2050 und auch offenlegen, wie viel CO2 das Land überhaupt noch ausstoßen darf und bis 2030 einen richtigen Klimaanpassungsplan umsetzen, der Bonaire explizit eben mitdenkt. Das Gericht sagt aber auch, wir schreiben euch nicht vor, wie ihr das genau macht. Politik bleibt eben Politik, aber die Pflicht, es ernsthaft zu tun, das ist jetzt gerichtlich festgeklopft. Das Ganze ist sehr interessant aus zwei Betrachtungen. Also es geht hier nicht nur um Emissionen, sondern auch tatsächlich um eine Anpassung. Das ist bisher neu. Bisher drehten sich Klimaklagen fast nur ums CO2-Sparen. Und das Gericht bezieht sich auch explizit auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs und sagt, Staaten haben echte Pflichten, nicht nur eben gute Absichten. Beide Seiten könnten jetzt Berufung einlegen, haben aber noch nichts gesagt. Wichtig aber, das Urteil gilt erstmal sofort. Auch wenn es eine Berufung gäbe, muss der Staat anfangen zu handeln. To be continued. Bonaire wird behandelt wie ein Randgebiet oder wie es eine Klägerin gesagt hat, wie Bürger zweiter Klasse. Und das trifft natürlich auch den kolonialen Nerv. In diesem Ganzen. Also die Niederlande, die profitieren seit Jahrhunderten. Aber beim Schutz, da hört eben die Solidarität auf. Man muss auch sagen, das ist jetzt kein komplett neues Kapitel, sondern tatsächlich gab es ja schon mal so berühmte niederländische Klimaklagen. Ja? Das gleiche Gericht, dasselbe Gericht auch in Den Haag, hatte schon früher entschieden, dass der Staat seine Emissionen senken muss. Neu ist hier einfach nur der Fokus auf Klimaanpassung und eben Diskriminierung. Also nicht nur, wie gesagt, weniger CO2, sondern eben, wen schützt der Staat eigentlich und wen lässt er hängen?
Das ist so ein bisschen wie vorhin die Erkenntnis mit der Monarchie. Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man irgendwo in der Karibik doch zu den Niederlanden gehört, ne?
Ich habe mit halbem Gehirn versucht, rauszufinden, was besondere Gemeinde der Niederlande heißt. Es ist nicht, ich bin nicht sprechfähig, aber das ist ein interessantes Konstrukt. Das muss man mal nachlesen. Einfach mal googeln. Ist tatsächlich ein interessantes Konstrukt.
Ja.
Da, hervorgegangen daraus, dass die niederländischen Antillen sich von den Niederlanden gelöst haben, aber auch nicht richtig, aber dann auch wieder dort. Manchmal gelingt es mir während solcher Vorträge noch die eine oder andere Zusatzinformation zu finden, aber das ist dann doch wieder ein bisschen zu durcheinander jetzt gewesen, als dass ich das hätte. Dingsen können.
Dann bleiben wir doch genau in diesem Vibe, nämlich meine gute Nachricht ist auch, dass die deutsche Bundesregierung jetzt tatsächlich plant, bis Ende März, das ist in 2 Monaten, ein neues Klimaschutzprogramm vorzulegen. Und sie sagen, dieses neue Programm, das wird jetzt nicht nur eine Novelle sein, weil es gibt ja schon ein Klimaschutzprogramm von 2023, also noch von der Ampelregierung, sondern dieses Programm von 2023 hatte so viele Defizite, die adressiert werden müssen, dass es wirklich eine Ersatzregelung, also umfassende Ersatzregelungen geben wird, die diese Defizite ausgleichen. Und machen die das natürlich nicht freiwillig. Es ist ja immerhin noch eine CDU-regierte oder eine CDU-geführte Regierung, sondern es gab...
CDU-regierte Führung. Ne?
Es gab ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, das gesagt hat, und das war einfach nur die Bestätigung eines früheren Urteils, was auch schon die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung von 23 als unzureichend verurteilt hat letztendlich. Und das hat jetzt gesagt, die Maßnahmen zur Erreichung der gesetzliche Ziele, das ist ja genau der Punkt, reichen nicht. Wir werden mit diesen Maßnahmen eben die gesetzlichen Ziele nicht erreichen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, das war einer der Momente, wo ich mich sehr über Robert Habeck geärgert habe, der wahrscheinlich nicht so anders konnte, weil er war in der Regierung mit SPD und FDP. Aber das Schlimme ist ja, wenn dann auch so Leute, die wahrscheinlich alles besser wissen, schönreden. Also der hat nämlich damals, weiß ich noch, in entweder was heute oder Tagesschau, war er im Interview und hat schön geredet, nein, das wird schon alles so funktionieren mit seinen Klimaschutzprogrammen. Das wird sich schon alles irgendwie ausgehen und der wird das schon irgendwie, das wird schon. Obwohl alle gesagt haben, also alle, die sich mit dem Thema auskennen, Wissenschaft machen zu dem Thema, gesagt haben, es kann nicht reichen, was ihr hier vorgelegt habt.
Das heißt, wäre Habeck noch Minister, wäre ihm das Ding genauso um die Ohren gehauen.
Ja, genau. Es fliegt gerade eigentlich fast schon den Falschen um die Ohren, muss man sagen. Ausnahmsweise mal. Und wer hat das Ganze wieder vor Gericht gebracht? Das war die Deutsche Umwelthilfe, die DUH. Deswegen habe ich das Ganze jetzt auch mal zum Anlass genommen, die Deutsche Umwelthilfe regelmäßig mit einer monatlichen Spende zu beglücken, weil ich finde, wirklich, die machen so gute Arbeit und die sollen das weitermachen. Wenn die Regierungen, selbst ein Habeck hat es ja nicht geschafft, an der Regierung gute Arbeit zu machen. So gute Arbeit, dass es einfach nur im Rahmen des Gesetzes ist. Das muss man ja auch wirklich immer wieder betonen in dem Zusammenhang.
Typischerweise führt ja so eine Klage der Deutschen Umwelthilfe oder ähnlicher Verbände, die das Verbandsklagerecht ausnutzen, dazu, dass von rechts das Verbandsklagerecht torpediert wird. Passiert das gerade?
Habe ich jetzt nicht gesehen in dem Zusammenhang. Aber gut, ich lese auch keine rechten Medien, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Was nennst du jetzt rechte Medien?
Also ich lese die Welt nicht oder irgendwelche anderen und alles, was ich.
Also reicht die FAZ reicht eigentlich, um zu wissen, was die Rechte denkt?
Ja, lese ich auch
selten.
Und davon
ableiten kann man sehr gut, was die radikale und die extreme Rechte denkt.
Ja. Ich habe jetzt nur Tagesspiegel dazu gelesen, Taz dazu gelesen und ich glaube in der Süddeutschen auch. Also, und da habe ich jetzt nichts von irgendwelchen Forderungen, das Verbandsklagerecht einzuschränken, gelesen. Also insofern ist ja auch mal schön.
Ja.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Diese Woche haben wir uns mit dem wunderschönen Thema Pilotenbrille befasst, da Emmanuel Macron einfach eine so tolle Pilotenbrille letzte Woche in Davos auf hatte. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Macron, der hielt jüngst bei einem Shop an, mit Merchandise-Krempel aus Top Gun. Die Brille war geil, er kaufte sie, weil er wusste, Davos wird kein Flop dann.
Ja, ist wirklich wie aus Top Gun, die Brille.
Entschuldigung, es gibt so ein Bild von Tom Cruise, das ich habe.
Ja.
Und dieses Bild von Tom Cruise ist so ein Top Gun halt. Dynamischer, junger, stets lächelnder, can-do, aktiver Typ. Yay! Und ich muss immer, wenn jemand mit Top Gun kommt, habe ich dieses Bild vom Kopf und dann muss ich so feixen, weil es in sehr, sehr vielen Tom Cruise-Parodien genau dieser Typus parodiert wird. Ist, ja, hey, wow, los geht's! Ganz schön. Ja, vor allen Dingen Bill Hader kann das sehr gut. Wenn ihr mal Langeweile habt, macht YouTube an, googelt Bill Hader und guckt euch einfach alles an, was es für den zu sehen gibt, inklusive Stefan. Ja.
Ja. Welchen Limerick aus unseren Kommentaren fandest du denn den besten?
Den von Peter. Zunächst war die Brille Piloten als Schutz vor der Sonne geboten. Wenn Trump heute spricht, schützt sie das Gesicht Macrons vor dem lauten Despoten.
Ich fand den von Nathalie sehr schön. Es reiste Macron nach Davos. Die Brille ein bisschen zu groß. Er posierte im Schnee, fand sich selbst trashé, doch Trump fand es nicht so famos. Thema nächste Woche. Wie wär's mit Kleinkind?
Ja, das passt. Das ist gut.
Oder?
Ich habe Also aus meinen Themen kann man eigentlich gar nichts raus, als das nichts Lustiges genug bei gewesen.
Ich glaube, mit Kleinkind kann man viel Gutes reimen.
Kleinkind kann man, ja. Kind spinnt, Rind, schwind, ja. Nichts
ja,
reimt sich. Ich pass auf, ich hab einen schön für in den Kopf zu setzen. Nichts reimt sich auf Kursk.
Ja, und?
Wie, ja, und?
Ja,
jetzt versuchst du, was zu finden, was sich auf Kurs gereimt. Nee,
ich
aber
weiß ja, dass ich darauf nichts reimt, hast du ja gesagt. Kommen wir zum Börsenticker.
Na gut.
Montag.
DAX schafft wieder nur Trippelschritt. Was bedeutet, dass der DAX alt ist, denn...
Heute ja, sind alle jungen Leute im Lützi-Schritt, nur noch im Lützi-Schritt.
Ja, ich glaube, du bist auch ein bisschen alt. Dienstag.
Gespannte Ruhe.
Mittwoch.
DAX beendet Tag mit Verlusten.
Donnerstag.
DAX beendet Tag mit Verlusten.
Okay, Freitag.
DAX steigt moderat.
Wenigstens hat er nicht schon wieder zum dritten Mal in Folge den Tag mit Verlusten
beendet. Der Tag ist noch nicht beendet, Fräulein Katrin.
Ach Gott, ja, ist er
ja, erst. Ja. Hm. Fräulein Katrin ist auch so Friseursprech, 80er Jahre Friseursprech. Guck mal, Fräulein Katrin, das stufen wir hier noch ein bisschen durch.
Oh Gott.
Oder?
Ja, in den 80ern war ich noch nicht bei einem Westfriseur, 90er.
In den 80ern war ich noch beim Friseur.
Ja, gut. Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest? Oder vielleicht hast du auch noch ein paar Ergänzungen mitgebracht?
Ja, wir starten mal mit einer Ergänzung. Und zwar fand ich es ganz interessant, als Holger ja eher so ein bisschen nebenbei diese Amnesie bei den Krankenkassen erwähnt hat. Und ich dachte, ich schaue mir einfach mal an, was war da los? Worum ging es da? Jetzt ist es so, dass seit 2007 in Deutschland eine Versicherungspflicht besteht. Das heißt, ich bin bei den gesetzlichen Krankenkassen erstmal versichert, auch wenn ich meine Beiträge da nicht zahlen kann. Dann dürfen die mich nicht rauswerfen. Und dadurch, dass es aber eben leider manchmal Situationen gibt, in denen Menschen ihre Beiträge nicht bezahlen können, haben sich über die Jahre halt Schulden in Milliardenhöhe bei den Krankenkassen angehäuft. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass voll oft Leute, die eben so krasse Schulden hatten, sich nicht mehr getraut haben, Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen, weil ja, sie eben nicht in Kontakt mit ihrer Krankenkasse treten wollten. Und 2013 wurde dann ein Versuch unternommen, dieses Problem zu beheben, indem das Beitragsschuldengesetz eingeführt wurde. Und da war es so, es wurde im August erlassen und wer sich dann bis Ende des Jahres 2013 bei seiner Krankenkasse gemeldet hat, dem wurden alle Schulden erlassen.
Wow.
Ja, ich muss auch sagen, als ich das gehört habe, dachte ich so, boah, ja, habe ich mich kurz gefragt, ob das im heutigen politischen Klima möglich wäre, weil tatsächlich haben die Krankenkassen weiterhin sehr hohe Schulden. Also es war dann so eine kurze Erleichterung sozusagen oder es hat kurz das Problem gelöst, aber eigentlich ja an dem eigentlichen Problem jetzt nicht so viel verändert. Dann wollte ich nochmal die genauen Prozentzahlen nachgucken, wie die Verteilung von Teilzeitkräften in Deutschland ist nach Geschlechtern. Also zum einen, jetzt Stand 2024, sind ungefähr 30% aller Erwerbstätigen in Teilzeit und davon sind knapp 50% Frauen und knapp 14% Männer.
Du meinst knapp 50% der Frauen und knapp 14% der Männer? Weil sonst komme ich nicht auf 100.
Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Ja, also von den Frauen arbeiten 50% in Teilzeit und von den Männern arbeiten 14% in Teilzeit. Genau.
Okay, sehr gut.
Sehr guter Einwand. Dann nur Klitzekleinigkeit, aber weil Holger an einer Stelle die Minijobs erwähnte, tatsächlich ist die Verdiensthöhe von Minijobs seit Anfang dieses Jahres auf 603 Euro im Monat angestiegen. Das ändert aber inhaltlich natürlich nichts an euren Argumenten, die ihr diskutiert habt. Und ansonsten habe ich tatsächlich nur noch ein paar weitere Links oder Quellen rausgesucht und gar keine weiteren Ergänzungen.
Danke dir.
Sehr gerne. Ciao. Schönes Wochenende.
Dir auch. Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Du hast es fast geschafft, Holger. Einen wichtigen Punkt haben wir noch. Und zwar musst du jetzt sagen, Dankeschön.
Dankeschön.
Dankeschön an alle, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ohne euch gäbe es uns nicht. Und falls ihr da noch nicht dabei seid bei den Leuten, die diese Sendung möglich machen, schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und falls ihr bei Steady, bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir sogar am Ende der Sendung euren Namen vor oder was auch immer da halt drin steht in dem Feld. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Fiete und Olaf.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien, aber Vigil ist schon depubliziert, daher diesen Monat Suits in der ZDF-Mediathek.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten's denn gern?
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Dösewicht ist dieses Wochenende Strohwitwer und kocht sich Grünkohl mit Bauchspeck, Bregen, Wurst und Kartoffeln.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Ja, danke, Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Annette, wann kommt der Abschnitt friedliche News über Menschen, die unterschiedlichen Konfliktparteien angehören und trotzdem zusammenarbeiten, leben, lieben, vereinsmeiern etc.?
Silvio, der sich fragt, ob Telly den Abspann hört und schon im Fanclub ist, tretet dem Fanclub bei. Es ist sehr kuschelig hier.
Aus der Reihe Konträrfaszination heute. Der Orangenmann im Evil Office.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe. Alles ist einfach und wundervoll, wenn man sich gefunden hat.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langhans und alle Personen sind frei erfunden. Christoph Henninger, der Manfred ursprünglich aus Fritzlar, geschnappt haben sie ihn in Nähe Nizza.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, nebst anderen Daten interner Verraten bestochen durch Burger und Pizza.
Obwohl, die skurrile Nachricht der Woche, die ich hätte mitbringen können, wäre vielleicht gewesen, dass sie hier in Berlin einen Schließer im Knast verknackt haben.
Ja.
Nee, war das hier in Berlin?
Ja, doch, ich glaube.
Das war in Berlin. Einen Schließer verknackt haben, der bei Freigängern falsche Ankunftszeiten in die Liste eingetragen hat und dafür mit Cheeseburgern bestochen worden sei. Und Pizzabrötchen.
Ich fand das eine sehr liebe Nachricht. Es menschelt.
Ich habe nur gedacht, ja, okay, Cheeseburger können geil sein, aber Leute, bitte.
Ach komm.
Doch nicht, um sich damit von bestechen zu lassen. Also,
ja, aber
geht
es ging ja
nicht
nur darum, dass die ein bisschen länger draußen geblieben sind bei Freigang. Meine Güte.
Ich bring dir was zu essen mit, ist eigentlich, ja.
Ja.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Wochendämmerung ist mein Leben und ist sie mal nicht da, dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar.
Der Wind, das himmlische Kind.
Eine neue investigative Untersuchung des Recherchebundes von NDR, WDR und SZ legt nahe, dass an der gegenwärtigen Bundesregierung noch eine geheimnisvolle uralte Partei namens SPD beteiligt sein könnte.
Ja, mal gucken, wann die sich aufspalten und was als nächstes daraus fällt, ne? Es ist ja so die Geschichte der SPD, dass sie sich alle naslang irgendwie Fleisch vom Fleische trennen. Die Grünen. Die USPD, die Linke. Mal gucken, was übrig bleibt. Alice Duchesne.
Mein Pups hat Medaillen gewonnen. Dein Pups hat einen Trostpreis bekommen.
Cristiano Del Tauscho.
Und so weiter, der Left-Brain-Commander.
Roland aus NRW bedankt sich für die Postkarte und stellt fest, die Tage werden wieder länger, doch die Lage, die wird bänger.
Benny Dingster.
Dins 1, Dins 2 und so weiter.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Felix, der immer noch schlafen will. Einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Durstlöscher. Er löscht den Durst.
Fieses Wort. Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Sei wie du bist, es kommt sowieso raus.
Matthias Flader, ja.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Samba ist gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griese.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Sebastian grüßt Lisa und dankt für die Empfehlung der Wochendämmerung. Das wird immer mehr mit den Grüßen, oder? Wird das immer mehr?
Ja, die wollen dich alle ärgern.
Die wollen mich fertig machen, ey.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Heckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Ich habe Modulationsschwierigkeiten, stelle ich gerade. Das ist nicht das erste Mal gewesen im Abspann. Jetzt. Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Lise grüßt die Katana und ist spukt, wie gut Holger den orangenen Clown imitieren kann.
Kurze Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt. Ey, Kartoffeln, ne? Wir haben es in den BBC World, wie heißt der BBC Global News Podcast geschafft mit unseren Kartoffeln. Also diese Geschichte.
Die Wochendämmerung oder die Kartoffelgeschichte da aus Sachsen?
Die Kartoffelgeschichte. Na, die Wochendämmerung doch nicht.
Naja, wir sind auch Kartoffeln, darum dachte ich vielleicht.
Nein.
Kamikasi.
Jasmin Kieseljamak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Janett Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Die Messboje misst, die Heulboje heult und die Rülpsboje nimmt Alka-Seltzer.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Robert zitiert: Es ist nur ein Job, Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen schlagen in den Sand, ich verprügle andere Leute. Muhammad Ali.
Die Mulle.
Kennst du übrigens die Geschichte, das gibt es auch als Filmausschnitt auf YouTube wahrscheinlich, warum Muhammad Ali, also warum Cassius Clay Muslim geworden ist?
Nee.
Sehr cool, sehr cooles Ding. Er erzählt eine kurze Begebenheit in einem Restaurant. Da hat er gerade irgendeine Medaille gewonnen, olympisches Gold oder irgendwie sowas. Mhm. Und damals war halt die Rassen, also im Grunde war es ja Segregation, was die USA gemacht haben, auch nachdem das offiziell aufgehoben wurde, ein Jim Crow-Gesetz und was da alles gab. Und er erzählt so, und ich war gerade ein Weltstar und ich gehe was essen und sie haben gesagt, no, we don't serve your kind.
Ja.
And that's when I became a Muslim.
Hm.
Nee, also fand ich ein absolut starkes Stück, also ein ganz kurzer Ausschnitt ist das nur, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Celine Neubig.
Gumm, nicht patriotischer Europäer aus dem Arzgebirg Miriquidi.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 6. Die Vergangenheit ist ein guter Ort zum Lernen, nicht zum Leben.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porta.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Raabe findet wirklich gar nichts Interessantes am 30. Januar.
Axel Rasmussen.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Regime lässt auf eigene Bevölkerung schießen. Iran prüft Militärschlag gegen USA.
Dispatches from the Nerd Reich. Bicycle Ride in honor of Alex Pretty this Saturday.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Lisa Schwarz.
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll,
Günter Stück,
Claudia Tajov,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
When a Grid's Misaligned with Another Behind It, That's a Moiré,
Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me,
Moritz Timm,
Deutsche Tolkien-Gesellschaft,
oh oh. Wenn die jetzt hier wirklich zuhören, dann muss ich mich ja ein bisschen zurückhalten mit meinem Urteil. Entschuldigung,
die
mit meiner Kritik.
Auch.
Oh, 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 oh. Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben das zusammen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einfach mal so für 2026 beschlossen, bis jetzt funktioniert.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day an jedem ersten Sonntag im Monat. Webseite di.day. Grüße vom Känguru.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht so sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Meinst du, Marc-Uwe Kling unterstützt uns?
Was? Warum?
Wegen Grüße vom Känguru.
Naja, das vielleicht, weiß ich, also nee.
Wer hat denn sonst noch ein Känguru?
Na, irgendjemand wird da Grüße vom Känguru reingeschrieben. Das wird doch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, das ist doch der, der weiß überhaupt nicht, wer wir sind.
Oh, schade.
Wissen Sie überhaupt, wer wir sind? Nee, ernsthaft, Herr Kling, wir wissen nicht, wer wir sind.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 30. Januar. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.